Ja, wenn ich hier so in diese Runde blicke und hier so diese Räumlichkeiten vor Augen habe, dann ist das in der Tat so für mich so eine Zeitreise, die vor über 20 Jahren begann, als ich hier durch diese Tür kam und ein bisschen unsicher war und zugleich total erstaunt über das, was ich zuvor erlebt habe. Ich bin hier als junger Mann nach Göttingen gekommen, um Wirtschaftspädagogik zu studieren und rein äußerlich lief es eigentlich blendend in meinem Leben. Ich hatte nur das Problem, dass ich in einer ganz großen Sinnkrise steckte und so nach der eigentlichen Bedeutung meines Lebens fragte. Und dabei so auf den Gedanken gekommen bin, nachdem ich Unterschiedliches ausprobiert habe, ob ich es einmal mit dem Gott der Bibel versuchen könnte. Nun hatte ich damals überhaupt keinen, mit dem ich darüber hätte ins Gespräch kommen können und kam auf den Gedanken, dass ich so etwas gründen könnte wie einen Bibelkreis und habe damals zwei Freunde von mir gefragt, mit denen ich studiert habe, einer war BWLer, anderer war Jurist, ob sie Lust hätten, mit mir gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und wir haben uns dann angefangen, in der Bibel zu lesen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wo wir anfangen sollten, wo wir aufhören sollten und hatten gedacht, okay, Schöpfungsgeschichte war uns zu langweilig. Fangen wir mal an mit der Offenbarung. Und wir haben Anfang Januar begonnen, Offenbarung zu lesen. Und nach 5 Wochen Offenbarungslesen war ich so getroffen und berührt von diesem Wort Gottes, dass ich eines Morgens aufgestanden bin und bin auf meine Knie gegangen und habe Jesus einfach mein Leben anvertraut. Und habe es in einer unglaublichen Dimension erlebt, dass der Geist Gottes in mein Leben kam und mir in dem Moment etwas bestätigte, was ich völlig überhaupt nicht kannte: Du bist jetzt mein geliebter Sohn. Ohne dass mich daran irgendjemand begleitet hätte. Und am selben Tag abends kamen also meine beiden Freunde und wir wollten also weiter in der Bibel lesen. Sie kamen also in mein Zimmer, in mein WG-Zimmer und ich sagte zu ihnen: Jungs, ich hab's getan. Und die sagten: Wie, was hast du getan? Ja, ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Und sie guckten ganz empört und sagten: Was, ohne uns? Und es dauerte nicht lange, wenige Wochen später haben die denselben Schritt vollzogen wie ich. Und so waren wir also drei junge Männer, Anfang 20, alle drei an Jesus gläubig geworden, getauft durch den Geist Gottes und hatten auf einmal ein Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Christen. Aber wir kannten überhaupt keine hier in Göttingen. Und dann hatten wir über Umwege mitbekommen, dass es hier so einen ökumenischen Gebetskreis bekommt. Dann dachten wir auch, ökumenisch hört sich gut an, da sind wir nicht gleich festgelegt auf irgendeine Konfession oder Denomination. Und sind dann hier vor über 20 Jahren durch diese Tür geschritten und haben uns dann also zu dritt vorgestellt und erzählt, was mit uns passiert ist. Und nicht wenige hatten damals Bauklötze gestaunt, weil diese Geschichte so ungewöhnlich war. Und wir haben also hier dann wirklich in diesen Räumlichkeiten unser erstes geistliches Zuhause gefunden. Und es war für uns wie ein Einsteigen in eine völlig neue Welt, die uns total unbekannt war, die uns so fasziniert hat, die uns berührt und bewegt hat. Und am allerersten Abend, ich war also doppelt gesegnet, habe ich dann auch hier meine zukünftige Frau getroffen. Sie hatte an dem Abend länger aus der Bibel vorgelesen. Und das hatte mich berührt, aber ich musste zugeben, nicht nur vom Wort Gottes her. Und als ich dann nach Hause ging, sagte ich zu meinen Kumpels: Mensch, ich hätte ihr stundenlang zuhören können. Heute sind wir glücklich verheiratet über 17, 18 Jahre und haben zwei tolle Jungs, 7 und 9 Jahre alt. Und nach einigen Jahren habe ich dann nachdem ich Wirtschaftspädagogik studiert habe, auch Theologie studiert. Bin dann Anfang 2009 nach Hannover gegangen und bin dort Pastor in der Gemeinde Hannover-Waldersee-Straße geworden, eine Baptistengemeinde. Und jetzt seit August diesen Jahres in der Braunschweiger Friedenskirche. Und was die Gemeinden betrifft, unglaublich gesegnet. Ich bin so dankbar über diesen Weg, dass ich Pastor in einer Gemeinde sein darf, wo so viel auch geistlich passiert und wo wir immer wieder neu auch ermutigt sind. Und ich hatte so für heute Abend so gesagt, ich würde gerne über die Kraftwirkung des Heiligen Geistes in unserer Schwachheit sprechen. Kraftwirkung des Heiligen Geistes in unserer Schwachheit. In Kraftwirkung, da denke ich an ein Wort aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10, wo Paulus einmal von diesen Kraftwirkungen gesprochen hat, als die sogenannten Energemata, Dynamion, also Wirkung von Macht, Wirkung von Kraft. Und ich glaube, wir alle sehen uns danach, dass diese Kraftwirkung Gottes noch viel intensiver in unserem Leben erfahrbar sind, in den Gemeinden erfahrbar sind. Und wie ermutigend ist es, wenn wir so einander daran Anteil geben, was Gott in unserem Leben tut, so wie auch eben gerade. Wir haben in letzte Woche und im letzten Monat jeweils einen Heilungsgottesdienst in unserer Gemeinde gefeiert. Und letzte Woche kam eine junge Perserin aus dem Iran nach vorne und wollte ein Zeugnis geben. Und ich erinnerte mich sofort an sie, weil ich einen Monat vorher in dem vorherigen Heilungsgottesdienst mit meiner Frau für sie gebetet habe. Und sie war so eine Frau, so eine junge Frau, jung verheiratet, keine 2 Jahre mit Jesus unterwegs. Wir haben viele Perser in unserer Gemeinde, sodass wir auch eine Farsi-Übersetzung anbieten. Und wo sie von dem Krankheitsbild wusstest du eigentlich gar nicht, wo du anfangen und wo du aufhören solltest mit dem Beten. Und sie kam also letzte Woche nach vorne und wollte so ein bisschen erzählen und berichtete davon. Und sie hat es dann ein bisschen öffentlich gemacht, dass sie nicht nur eine schwere Erkrankung in der Gebärmutter hat, sondern dass sie auch einen großen Tumor hat im Gehirn, der auf das Sehzentrum drückt. Und zwar so massiv, dass sie immer wieder auch Sehausfälle hat und wo ganz dringend eine Operation anstand, ganz dringend. Und sie berichtete uns, dass sie kurz bevor sie also diesen OP-Termin wahrnehmen musste, bei uns in der Gemeinde war und im Heilungsgottesdienst für sich beten ließ, also in diesem Fall von meiner Frau und von mir. Und sie hatte dann wenige Tage später noch einen MRT-Termin, damit wirklich dieser Tumor im Kopf genau lokalisiert werden kann. Und wer schon einmal einen MRT hatte, weiß, da gehst du rein in die Röhre, hängst da in dieser Röhre, hast vielleicht zwischendurch ein paar Panikattacken und dann wirst du rausgeschickt und der Befund wird direkt an den Hausarzt weitergeschickt oder an den Facharzt. Du bekommst davon eigentlich nichts mit. Und nachdem sie also aus dem MRT rausging, bekam sie ein paar Minuten später nochmal eine Anweisung, sie möge bitte nochmal zum Arzt in sein Büro kommen. Und der Arzt berichtete ihr, dass er sprachlos sei, weil im Kopf kein Tumor zu finden ist. Komplett nichts. Und das erzählte sie am vergangenen Sonntag und bezog das dann auf unser Gebet. Und ich saß da so und das hat mich so bewegt und so berührt und so sprachlos gemacht, weil ich genau wusste, 4 Wochen vorher haben wir für sie gebetet und so innerlich, als sie ihre ganzen Anliegen nannte, dachte ich, oh Herr, jetzt sind wir vor dir in unserer Schwachheit. Was können wir beten? Wie können wir daran beten? Und dann stand sie da und der Arzt sagte ihr, wir können keinen Tumor finden, wir können den OP-Termin absagen, es gibt nichts zu operieren in ihrem Kopf. Wie bewegend. Und es ist ja nicht nur so, dass wir wünschen, dass das in den Gemeinden zunimmt, sondern ich habe die große Hoffnung und die große Erwartungshaltung, dass das weit über die Gemeindegrenzen hinaus, wir das erleben, dass der Geist Gottes brütet über seiner Schöpfung und immer mehr diese Kraftwirkung zur Entfaltung bringt. Das ist ja nicht so, wenn wir uns die Bibel angucken, dass der Geist Gottes sich aus seiner Schöpfung zurückgezogen hätte. Ganz im Gegenteil, wir dürfen erwarten, dass er über diese Kraftwirkungen eine Schöpfung, die ächzt und die stöhnt und die seufzt, wirklich vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu. Und alle Kraftwirkungen haben ja in diesem Jesus ihren Fluchtpunkt, ihr Ziel. Es ist ja nicht so, dass sie um ihrer selbst willen geschehen, sondern es geht darum, dass Menschen ihre ganze Existenz an diesen Jesus binden und von ihm alles erhoffen und erwarten und merken, dass, wenn er einmal alles vollenden wird, auch alles abgeschlossen sein wird, was unsere Ohnmacht, unsere Schwachheit, unsere Hilflosigkeit betrifft. Er ist der Fluchtpunkt, das Ziel aller Kraftwirkung. Und ich habe ganz stark den Eindruck, je mehr wir auch durch diese Zeiten gehen, die so bedrängt sind und wo so vieles erschüttert wird, dass der Geist Gottes immer mehr dran sein wird, dass Menschen diese Berührung mit dem lebendigen Gott erleben und erfahren. Nun, ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Wenn du so an dein Leben denkst, an deine Begegnung mit diesem Gott. Wie du deinen geistlichen Kraftzustand bezeichnen würdest. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du sagst, oh, ich fühle mich geistlich so stark und so kräftig, ich könnte mal eben jede Krankheit wegbeten. So, Krankheit, komm her, ich bete dich weg. Wupp. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ach, eigentlich fühle ich mich eher wie so ein zerplatzter Luftballon. Und wenn ich ehrlich bin, war vorher eigentlich auch nur heiße Luft drin. Irgendwie fühle ich mich so erschöpft und so kraftlos und frage Gott, wo bist du? Wenn das alles in deinem Wort wahr ist, dann habe ich eine Sehnsucht, dass mehr davon erlebbar und erfahrbar wird. Und ich möchte so mein Thema mit einer göttlichen Logik beginnen, die mich immer wieder neu berührt. Es ist ganz interessant, wenn wir uns die Bibel anschauen, dass Gott interessante Antworten für die hat, die sich als unglaublich reich und stark erleben. Wir denken vielleicht als Spitze an das Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea, die sich für so unglaublich reich erlebt und empfindet. Und Gott sagt dir, dass sie arm sei, nackt, bloß. Und dann ist da eine andere Gemeinde in Smyrna, die sagt, ich bin so arm, ich habe nichts. Und Gott sagt, nein, 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 du bist reich. Und dann ist eine Gemeinde in Philadelphia, die nimmt wahr, ich habe nur so viel Kraft, so viel, mehr ist eigentlich nicht da. Und dieser Gott sagt dieser Gemeinde, du wirst eine tragende Säule sein. Du wirst eine Bedeutung haben. Du wirst Dinge tragen, wo dir einsichtig wird. Es ist nicht deine Kraft. Du wirst eine tragende Säule sein. Also Gott stellt die Dinge auf den Kopf und ich finde das unglaublich entspannt. Zu wissen, dass da, wo wir so ohnmächtig sind, wo wir schwach sind, wo wir das Gefühl haben, ich bin so arm, wo du denkst, was soll ich noch erwarten oder erhoffen, gerade dort hinein, Gott kommt. Und ich möchte uns so dazu einen Vers vorlesen, den wir wahrscheinlich alle gut kennen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. War vor wenigen Jahren Jahreslosung, wo Paulus sagt, 2. Korinther 12, Vers 9, oder Gott spricht ihm zu, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Kommt in Schwachheit zur Vollendung. Was meint denn Vollendung? Vollendung bedeutet doch, dass es eine volle Auswirkung der Kraft Gottes geben kann und soll in deinem Leben. In deiner Schwachheit. Wenn genau darin, dann bedeutet das doch aber auch im Umkehrschluss, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gott mit seiner Kraft eben nicht in deinem und in meinem Leben zur Vollendung kommt. Dass er viel mehr tun möchte, aber behindert, blockiert wird. Und wir lesen es im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5, wo Petrus schreibt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Er widersteht dem Hochmütigen und dieses Wort widerstehen meint wirklich eine räumliche Distanz. Oder wie es im Psalm 138 heißt, den Hochmütigen kennt er von Ferne. Von Ferne. Aber zugleich erkennt ihn und es ist ja nicht so, dass Gott einer wäre, der fern sein möchte. Das ist ja das Bewegende an dieses Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea, die zunächst einmal, man könnte fast sagen, geistlich abgewatschelt wird. Und dann aber, es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Also welche Sehnsucht Gottes dahinter steckt, zu sagen, ja, du bist arm, du bist nicht reich. Und ich widerstehe dir, aber das ist nicht das, was ich will. Ich möchte hineinkommen. Ich möchte nicht vor der Tür stehen. Meine Sehnsucht, meine Leidenschaft, meine Liebe für dich ist es, dass ich in dein Leben, in deine Gemeinde, in deine Gemeinschaft hineinkomme. Um mit dir in tiefste Gemeinschaft zu haben. Nun, Papst Franziskus hat einmal so seiner Kurie vor Weihnachten etwas härter ins Gesicht gepredigt und hat von einem geistlichen Alzheimer gesprochen. Und ich will mal vorlesen, was er dabei gesagt hat. Ich zitiere, dabei handelt es sich um ein fortschreitendes Absenken der geistlichen Fähigkeiten. Das sehen wir bei denen, die die Erinnerung an ihre Begegnung mit dem Herrn verloren haben. Geistliches Alzheimer. Ein fortschreitendes Absenken der geistlichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob du sagst, kenne ich in meinem Leben. Und Franziskus sagt so, das sehen wir bei denen, die die Erinnerung an ihre Begegnung mit dem Herrn verloren haben. Vielleicht kennst du das, dass du sagst, ja, es ist momentan bei mir nicht so, dass ich in dieser lebendigen Beziehung zu ihm stehe. Ich muss mich eher daran erinnern, wie es einmal war. Und manch einer stellt vielleicht mit großem Schmerz fest, diese Erinnerung, wie es einmal war, die verblassen zunehmend. Dass du dich schon fast anstrengen musst, dich daran zu erinnern. Aber das ist nicht Gottes Ziel mit dir. Dieser Gott kommt mit dir zum Ziel. Er klopft, um dem ein Ende zu bereiten, dass dieses geistliche Alzheimer überwunden wird, dass er mit seinem Reichtum hineinkommt. Und mich bewegt das so sehr, wenn man so alle Sendschreiben durchgeht, wie glasklar die Worte Jesu sind. Laodicea war eine unglaublich reiche Handelsstadt, war berühmt für ihre Augenklinik. Und dieser Gott sagt einfach, du glaubst, du bist reich. Handelsstadt. Und ich rate dir, kaufe Augensalbe. Er trifft sie genau dort, wo er sie treffen kann in ihrem Nerv. Was Augensalbe ist, weiß Laodicea mit dieser berühmten Augenklinik. Womit so deutlich wird, dass dieser Gott dich und mich so unendlich genau kennt und sieht. Und es ist ein Blick, der durchdrungen ist von Schmerz, da, wo er uns nur von Ferne kennt. Ein Gott, der sich danach sehnt, dass er in seiner Kraft zur Vollendung kommt in unserem Leben. Und das ist so das, was mich so bewegt an diesem Thema, dass diese göttliche Logik da ist, dass du entspannen kannst, wenn es um Schwachheit geht und dass diese Sehnsucht Gottes da ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wenn dann so etwas passiert, in unserer Mitte, dass wir wirklich sagen, das ist dieser lebendige Gott. Mich hat das so bewegt, als diese junge Perserin dieses Zeugnis letzte Woche weitergegeben hat. Und ich war so getroffen davon. Und nach dem Zeugnis gegen 21 Uhr wurde dann die offene Gebetszeit eingeläutet und ihr könnt euch vorstellen, wie wir tüchtig zu beten hatten. Obwohl wir so viele Gebetsteams waren, wir haben über anderthalb Stunden ein Stück gebetet, einer nach dem anderen kam. Und ich habe das selten so intensiv erlebt, dass obwohl ganz klar der Fokus auf Heilung lag, die prophetische Dimension in den Gebeten fast noch größer war. Dass Gott uns fortlaufend Worte der Offenbarung, der Erkenntnis, der Weisheit, der Prophetie für uns, für diese Menschen gegeben hat. Immer wieder habe ich es an dem Abend erlebt, dass du brauchtest nur irgendetwas sagen, nur einen Bibelvers und die Leute brachen aus in Tränen, weil der Geist Gottes sie berührt und getroffen hat. Wo ich sagte, Gott, was bist du für ein Gott? Dass du so nah heran willst an uns. Und ein Wort von ihm reicht aus und es bricht etwas auf in uns. Und manchmal denken wir, es ist so verkrustet, so verkrustet. Und dann ein Wort und alles löst sich. Paulus hat davon etwas geschmeckt und mich berührt und bewegt, was er daraufhin sagt. Er sagt nämlich, ich lese einen Vers weiter, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Nun, das ist auch nicht menschliche Logik. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal deiner Schwachheiten gerühmt hast. Oder ich will es mal mit der neuen Genfer übersetzen. Das heißt es nämlich, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Mit größter Freude. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Und du denkst, das ist doch, also es ist doch faszinierend. Das ist nicht so ein Paulus, der so, deren irgendwie so ein Depri schieben könnte. Und sagt, alle Herr, es ist alles so furchtbar hier, alles so schlimm. Und wenn ich auf meinen Zustand gucke und auf meine Gemeinde gucke, Herr, mach End, mach End. Nein. Das ist eher so, dass er so ein geistliches Kribbeln hat. Weil er genau weiß, wenn ich meine Schwachheiten vor Augen habe, wenn ich weiß, es geht wirklich nicht mehr, dann entsteht in ihm eine Vorfreude. Weil ihm klar ist, wenn das mein Zustand ist, wenn ich endlich an diesem Punkt angelangt bin, dann kann es nur noch so sein, dass dieser Gott kommt. Weil es sein Herz ist. Und weil dieser Gott mit Kraft kommen will. Das Wort Schwachheiten ist im grundlegendsten Sinn die ganze Schwäche und Hinfälligkeit der menschlichen Existenz. Es kommt immer dann zum Ausdruck, wenn wir auf einem Friedhof stehen und der Pfarrer dann sagt, es wird gesät in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Da kommt diese Schwachheit vor. Und manchmal führt uns der Geist Gottes genau an diesen Punkt, wo wir nämlich in unserer Schwachheit Dinge in den Tod geben. Und wir denken, ich kann nicht mehr. Und wenn es von dir kommt, wenn du es bist, Herr, dann wird es auferstehen. In Kraft. In deiner Kraft, nicht mehr in meiner. Also, ich weiß nicht, wie du das gerade in deinem Leben erlebst, aber wenn du gerade an dieser Stelle so ein Depri schiebst, dann versuche eine andere Melodie zu singen, nämlich die Melodie der Vorfreude. Und zu sagen, Gott, wenn du so treu bist, dann will ich mich schon mal darauf einstimmen, dass die Auferstehung naht in deiner Kraft. Und diese Kraft will bei uns wohnen, sie will in uns wohnen. Paulus betont es hier so wunderbar, sie will bei mir wohnen. Was ist eigentlich die Grundlage davon? Die Grundlage ist das Kreuz. Dass wir nämlich als die Nachfolger Jesu genau das durchbuchstabieren, wofür der Vater eine Leidenschaft hat. Da hängt dieser Jesus am Kreuz. In aller Schwachheit. Und ist so unendlich hingerafft, weil er sich hinuntergebeugt hat und alles auf sich geladen hat, was an menschlicher Hinfälligkeit und Bösartigkeit und Zerstörungswut und was weiß ich alles ist, sich hinuntergekrochen hat und es trägt und er trägt und damit zur Schwachheit in Person wird. Und Paulus erkennt, dass genau das Schwache am Kreuz dieser Vater im Himmel erwählt hat. Und genau den erwählt hat, der dort am Kreuz elendig erstickt und stirbt und ins Grab gelegt wird. Und wo dann Paulus dann sagt im Epheserbrief Kapitel 1, dass derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat und hineingesetzt hat in himmlische Regionen, wo er sitzt zur Rechten Gottes, dass dieser Geist Gottes auch in uns am Wirken ist. Er, der keinen Namen mehr hatte, er, der sich völlig entleert hat für uns, ist auferweckt worden, ist auferstanden worden. Und hat einen Rang bekommen, einen Namen bekommen, einen Titel bekommen, der über alle Namen ist im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Über alle Mächte, über alle Gewalten, über alle Throne, über alle Herrschaften. Das ist dieser gewaltige Wechsel und das ist die Grundlage von all dem, wenn wir unsere Schwachheiten anschauen und denken, es geht nicht mehr. Und darin dann, und jetzt gehe ich so einen Schritt weiter, die Kräfte der Neuschöpfung, die sich einen Weg bahnen wollen. Was macht Gott eigentlich mit seiner Kraft? Jesus ist auferweckt von den Toten, begegnet seinen Jüngern und sagt, mir ist alle Kraft gegeben, alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Was macht Gott mit dieser Macht, mit dieser Kraft? Was will er wirken? Ich möchte uns eine Stelle aus dem Prophetenbuch Jesaja vorlesen, Jesaja 57. Da heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ist das nicht unglaublich? Dass dieser Gott sagt, ja, ich bin der Höchste, ich wohne im Heiligtum. Das ist der Ort, wo ich throne, das ist der Ort, wo ich regiere. Und dann habe ich noch einen anderen Lieblingsort. Ich möchte bei dem wohnen, der einen zerschlagenen Geist hat. Ein gebrochenes Herz. Genau da, sagt Gott, will ich wohnen. Da will ich hineinkommen mit meiner Kraft, mit meinen Kraftwirkungen. Um dieses neue Leben zu wirken, hervorzubringen in Form einer Neuschöpfung, wie Jesus es auch erlebt hat am Kreuz und in der Auferstehung. Und das ist eigentlich das, worum es wirklich geht. Das ist das Tiefste, was Nachfolge betrifft, wenn dieser Gott in seiner ganzen Herrlichkeit bei uns Wohnung nimmt. Wenn diese, wie man vom Judentum her sagt, wenn diese ganze Herrlichkeit Gottes, diese Schechina, kommt und in uns Wohnung nimmt. Dort, wo es gebrochen ist, dort, wo Not ist, wo Elend ist, wo Verzweiflung ist und er hineinkommt und etwas Neues sich Bahn bricht. Und diese Kraftwirkungen wollen ja nicht nur dann bei uns bleiben. Und darum auch das, was ich eingangs gesagt habe, ich sehe vielmehr, dass der Geist Gottes zunehmend wirken wird, als dass er sich zurückzieht, weil Jesus uns daran erinnert hat zu beten, bete, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Diese Kraftwirkung soll nicht bei uns bleiben, nicht in unserer Bedürftigkeit bleiben, sondern dieser Gott hat für uns Berufung. Es heißt so wunderbar in der Seligpreisung, die ja auch in dem Kontext des Vaterunser ist, wo Jesus sagt, selig sind die, die geistlich arm sind, in ihnen gehört die Königsherrschaft. Mit denen will Gott sein Reich bauen. Mit denen, wo er Wohnung genommen hat in ihrer Zerbrochenheit, in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung. Genau da hinein kommt er, um dann mit diesen, die geistlich arm sind und das für sich durchbuchstabiert haben, sein Reich zu bauen. Und das ist das, was mich immer wieder neu bewegt, wenn ich so das Bodenpersonal Jesu und auch mich betrachte, wo ich so denke, ja Herr, mit diesem Haufen baust du dein Reich und du kommst damit zum Ziel. Unbedingt. Und damit komme ich im Grunde genommen zur Identität der Gemeinde Jesu. Wenn wir danach fragen, was ist eigentlich Gemeinde? Dann haben wir in Erinnerung, dass sie den leidenden und den siegreichen Christus auf Erden verkörpert. Und wenn wir bedenken, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als seine eigene Liebesbewegung sich ihn vom Herzen gerissen hat in eine notvolle Welt hinein, dann können wir daran erkennen, dass die Gemeinde Jesu eine dynamische Größe ist, keine statische Größe, nicht zurückgezogen, nicht vergattert, Türen zu, sondern dieser Geist Gottes sucht immer wieder Ritzen, wo er hindurchkommt, in diese bedürftige Welt hinein und gebraucht seine Verkörperung, seine Gemeinde, damit dieser Strom des Lebens fließen kann. Und genau darin sind wir eben beides, so wie Jesus beides ist. Wir sind eine siegreiche Gemeinde, aber wir sind auch eine leidende Gemeinde. Wir erleben die Kraftwirkung, aber wir erleben auch die Leiden Christi an uns. Wir werden bedroht. Wir werden geschmäht, wir werden verfolgt und wir werden auch getötet. Am kommenden Sonntag feiern wir den Sonntag der verfolgten Christen und weltweit werden 100 Millionen Christen verfolgt. Was macht das mit diesem Jesus? Wenn seine Nachfolger um seines Namens willen verfolgt werden. Wenn schon Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Der ganze Leib. Was heißt das für Jesus? Wenn 100 Millionen Christen auf dieser Erde leiden, um seines Namens willen, Wie wird er antworten? Die Gemeinde Jesu ist immer beides, die leidende und die siegreiche Gemeinde. Aber sie steht unter dem Zeichen der Neuschöpfung. Schauen wir uns das noch einmal an. Gott wird Mensch in Jesus von Nazareth. Der ewige Sohn wird Mensch. Nun, Gott wird Mensch, um den Verlauf der alten Schöpfung zu durchbrechen. Und den Verlauf der alten Schöpfung zu durchbrechen, meint auch, die Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung zu durchbrechen. Die Gesetzmäßigkeiten von Krankheit, von Sünde, von Tod, von Verbitterung, von Trennung, von Spaltung, wovon auch immer, von Zorn, von Wut. Wir kennen all diese Auswüste. Das sind die Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung. Und Gott wird Mensch, um genau diese Gesetzmäßigkeiten zu durchbrechen. In Jesus am Kreuz. Und diese Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung hat Jesus überwunden durch seine Auferstehung. Und mehr noch, Auferstehung bedeutet Neuschöpfung. Wenn dieser Gott seinen Geist ausgießt, dann gießt er ihn so aus, dass jetzt neue Gesetzmäßigkeiten emporgehen, die Gesetzmäßigkeiten der neuen Schöpfung. Mich bewegt so eine Formulierung aus Hebräer 6, Vers 5, wo der Verfasser von den Kräften des zukünftigen Zeitalters spricht, und sagt, wir können sie schmecken. Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters sollen wir schmecken. Schmeckst du sie? Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters? Und du sagst, ja, das ist ein Genuss. Und wir erleben das und wir haben eine Sehnsucht, dass wir mehr davon erleben. Und manchmal erleben wir sie völlig überraschend und völlig unerwartet. Und manchmal fast erwartungsvoll. Wenn ich hier in Göttingen bin, dann denke ich auch immer an einen guten alten Freund. Seine Frau ist heute Abend hier, der vor vielen Jahren verstorben ist und der Anfang der 90er Jahre eine Krebsdiagnostik bekommen hat und die Ärzte ihm ungefähr einen Korridor noch von einem Jahr gegeben haben. Und Gott hat Jahr um Jahr draufgelegt. Und immer wieder, wenn er zum Arzt ging und der Arzt sich die überraschenden Werte angeschaut hat, kam nur diese Frage, na, wurde da wieder für sie gebetet? Und er sagte, ja. Und letztlich sind es über 10 Jahre geworden. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, das war so in den letzten Monaten seines Lebens, wo er, weil es nicht weiter ging, ins Hospiz gekommen ist. Und eines Tages dort im Hospiz rief er mich an und fragte mich, ob ich mit meiner Gitarre vorbeikommen könne, um ein bisschen Lobpreis zu machen. Ich bin also hin mit meiner Gitarre und bin in seinen Raum gegangen, in sein Zimmer. Und das war schon ein sehr bewegender Moment, weil er völlig ausgemergelt war, völlig kraftlos. Er konnte sich im Bett nicht aufrichten und konnte auch nicht wirklich gut sprechen. Und ich holte meine Gitarre raus. Und wir wollten gemeinsam anbeten und das war eigentlich rein äußerlich wirklich erbärmlich, weil er konnte nicht wirklich singen aufgrund seiner Schwäche und ich konnte nicht wirklich singen, weil ich meistens haarscharf dran vorbeisinge. Und Gitarre spielen war auch relativ notdürftig, aber das, was wir hatten, kratzten wir zusammen. Und so waren wir in diesem Hospizraum und beteten Gott an. Und dann passierte etwas völlig Ungewöhnliches. Während wir uns so von Lied so durchschlugen, spürten wir beide, wie der Geist Gottes auf einmal diesen Raum erfüllte. Mit einer so unglaublichen Intensität, dass unsere Anbetung immer intensiver wurde und wir wirklich merkten, jetzt ist der Geist Gottes wirklich am Brüten und am Wirken. Und ich merkte auf einmal, wie in meinem Freund körperlich sich etwas aufrichtete. Und auf einmal setzte er sich hin und unser Gebet wurde noch intensiver, unser Gesang wurde noch intensiver. Und auf einmal brach er seinen Gesang ab und sagte, du, der Geist Gottes hat mir gerade gesagt, es ist noch nicht Zeit zu sterben, pack deine Sachen, steh auf und geh nach Hause. Und es war so bewegend. Und er hat es wirklich gemacht. Er hatte die Kraft aufzustehen, seine Sachen zu packen. Wir sind rausgegangen und höflich wie er war, hat er sich noch von der Schwester verabschiedet. Und ich weiß noch, wie sie protestieren wollte, aber sie hat kein Wort rausgebracht. Er hat wirklich die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Wir beide. Und es hat uns daran so ergriffen. Und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters wirken, ja, sie wirken Heilung, obwohl wir auch wissen, dass, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wir letztlich auch alle sterben. Sie wirken Barmherzigkeit, sie wirken Vergebung, sie wirken Versöhnung, sie wirken Frieden in den unmöglichsten Situationen. Sie sind so vielfältig, ich will sie gar nicht auf Heilung reduzieren. Die Frage ist nur, schmecken wir sie, erleben wir sie, erwarten wir sie? Erwartest du sie in deinem Leben? Ich habe vor einigen Wochen ein Bild gesehen, das habe ich uns heute Abend mal mitgebracht. Das ist ein Bild vom 3. September 1967, aufgenommen in Stockholm. Eine Nacht zuvor hat man in Schweden das Gesetz geändert. Bis dato galt Linksverkehr, wie in England. Und man hatte sich festgesetzt, ab dem 3. September ist nur noch Rechtsfahren in Schweden erlaubt. Die Folge war, ihr könnt es auf dem Bild sehen, ein absolutes Chaos. Ihr könnt das in Stockholm sehen. Dass im Grunde genommen der ganze Verkehr nach kurzer Zeit zum Erliegen kam, weil alle überfordert waren. Die Fußgänger wussten nicht mehr, wohin sie gucken sollten. Die Radfahrer waren überfordert, die Autos, die Busse, die LKWs. Es war ein großes Chaos, alles kam zum Erliegen. Weil es alle überfordert hat, von jetzt auf gleich umzudenken. Ein neues Gesetz ist da. Und auf einmal muss das irgendwie funktionieren. Und als ich dieses Bild vor wenigen Wochen sah, dachte ich, im Grunde genommen ist es bei uns sehr ähnlich. Wir leben in einer Welt, wo die Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung da sind. Und wenn wir ehrlich sind, erwarten wir sie fortlaufend in unserem Leben. Obwohl wir Jesus kennengelernt haben, obwohl wir seinen Geist empfangen haben, hängen wir viel zu oft in den alten Gesetzmäßigkeiten drin. Und tun uns so schwer umzudenken und zu sagen, Herr, du hast neue Gesetzmäßigkeiten ins Leben gerufen durch deinen Geist. Wo wir umdenken müssen, wo wir neues Denken brauchen und einüben müssen, neue Verhaltensweisen. Und ich weiß, das ist eigentlich noch schwieriger als dort, weil da war das alte Denken abgebrochen, also es gab keine alten Gesetzmäßigkeiten mehr und bei uns ist es heute sicherlich anders. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen. Wir leben nämlich in beiden Welten. Wir erleben immer noch die alten Gesetzmäßigkeiten. Hermann hatte vorhin so gesagt, dass er nicht sicher war, ob er heute Abend kommen könne aufgrund seiner Erkältung. Das ist die Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung. Das erfahren wir auch tagtäglich. Und dennoch ist auf der anderen Seite sind die Gesetzmäßigkeiten der neuen Schöpfung da und wir unterschätzen sie so oft. Wo unser Verstand denkt, Ende der Fahnenstange, ist aber bei Gott noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Wo wir denken, jetzt ist alles zu Ende, jetzt gibt es nichts mehr zu regeln, da kommt auf einmal der Geist Gottes und legt noch eine Latte drauf und macht noch ganz andere Dinge. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig so sehr ermutigen und stärken und uns immer wieder neu daran erinnern, dass neue Gesetzmäßigkeiten in unserem Leben am Wirken sind. Ohne, dass wir die alten Gesetzmäßigkeiten ignorieren. Es geht ja immer, dass wir beides irgendwie wahrnehmen. Ich werde im Februar nächsten Jahres wieder nach Stuttgart fahren. Da bin ich seit einigen Jahren immer im Februar. Wo in Stuttgart ist das Gospelforum, die Gemeinde von Peter Wenz. Und Peter Wenz lädt einmal im Jahr so ungefähr 30 Leute ein. Er nennt es Key Church Leader Meeting, also wo er 30 Leute ungefähr aus Deutschland einlädt, Leute aus größeren Gemeinden, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, was aktuell deutschlandweit, weltweit passiert, im Leib Jesu, aber auch im allgemeinen Politischen. Und wo wir gemeinsam so bedenken und beten, wie es weitergeht mit dem Leib Jesu. Und als ich das letzte Mal da war im Februar, also er lädt immer im Februar ein, berichtet er uns so ein bisschen so aus seinem Gemeindeleben und sagte, ich bin so berührt, wir hatten vor einigen Wochen in einem Monat, in einem einzigen Monat 67 Taufen. In einem einzigen Monat. Und er sagte, das war für uns so ein Highlight. Und dann sagte er, aber ich möchte euch etwas ganz anderes erzählen. Und dann berichtete er uns, dass er ganz wenige Wochen zuvor, also bevor wir uns trafen im Februar, in Äthiopien war, auf einem Missionseinsatz. Und sie sind dort mit einem Helikopter zu Berggruppen, Bergvölkern hingeflogen, die völlig abgeschieden leben, um dort zu evangelisieren. Und er sagte, wir sind da mit dem Helikopter angekommen und kaum waren wir da, kamen sie aus allen unterschiedlichen Dörfern und Hügeln und so. Und er meinte, das war so erschreckend, was er sah. Die Menschen waren so arm und so mittellos und so auch ausgemergelt, auch schmutzig, krank, zum Teil verkrüppelt. Und es war so schwierig. Und er meinte, als er das sah, dachte er, boah Gott, was ist hier los? Und dann musste er sich so daran erinnern, an diese ganzen, ihr kennt es auch, an diese ganzen Berichte von Reinhard Bonnke. Diese ganzen Massenevangelisationen, wo Massenheilungen geschehen und wo man denkt, was passiert da eigentlich? Ist das alles echt? Ist das authentisch? Ist das gepusht und so weiter? Vielleicht kennt ihr auch so diese innere Zerrissenheit. Und Peter erzählte so, er hatte dann den Auftrag, dort zu predigen. Und er meinte, er hat sowas in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Vor ihm standen so viele Menschen und er hat kaum angefangen zu predigen, da ergoss sich der Geist Gottes über diese gesamten Menschen so intensiv, dass es allen die Sprache verschlug. Spontanheilung in großem Umfang. Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Körpergliedmaßen sind wie aus dem Nichts gewachsen und er meinte, er konnte es nicht fassen, was er mit Augen sah. Und die Menschen haben für sich beten lassen. Er hat gesagt, das war der bewegendste geistliche Moment, den er je in seinem Leben hatte. Und dann schaute er uns so an und sagte, ich bin so dankbar über unsere 67 Taufen in diesem einen Monat. Und ich weiß auch, welchen intensiven Weg wir gegangen sind, Menschen einzuladen, zu Glaubenskursen, sie zu begleiten in Gesprächen und all diese langen, langen, langen Wege, die wir mit Menschen unterwegs sind, und wo wir nie wissen, ob endlich irgendwann einmal was passiert und der Geist Gottes wirkt und Menschen vertrauensvoll ihr Leben Jesus anvertrauen. Und dann meinte, dann stehst du da und sagst ein, zwei Worte und es geschieht. Und mich hat das so berührt, weil mir daran einmal nochmal so deutlich wurde, dass Gott für die Ärmsten der Armen ein weites Herz hat. Er erbarmt sich über diesen sterbenden Kontinent. Gewaltig, was er immer wieder neu wirkt. Und ich bin so gespannt, was in diesen Tagen deutschlandweit, weltweit, europaweit passiert. Und es würde mindestens zwei, drei Abende bedeuten, wenn man sich diese ganzen gewaltigen Bibeltexte anschaut, wo gerade auch Jeremia, der in den 40er Kapiteln von so unglaublichen Flüchtlingsbewegungen berichtet. Ihr müsst das mal nachlesen. Flüchtlingsbewegungen aus Ägypten, aus Jordanien, aus Syrien, aus Irak, aus Iran. Und all das eingewoben in der Wiederherstellung Israels und eingewoben in der Wiederkunft Jesu. Und wir müssen neu da hineinkommen, das verstehen, auch geistlich. Und ich bin so gespannt, was der Geist Gottes in diesem menschlichen Chaos machen wird. Wir brauchen darin eine ganz andere geistliche Wachsamkeit. Und wenn wir hier so sind und auf Afrika schauen, auf das, was Peter uns berichtet hat, was wir von vielen anderen Berichten kennen, dann fragen wir natürlich auch, und du Geist Gottes, wo bist du hier? Wo bist du in Deutschland? Bist du in Europa? Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, so das, was ich eingangs gesagt habe, Gott widersteht dem Hochmütigen, wir müssen nur demütiger werden und dann kommt so, wenn dann, so wie schnell sind wir in diesen Gesetzmäßigkeiten, wenn dann. Als wenn es diesen einen Schlüssel gäbe. Aber ich spüre, dass in uns diese Sehnsucht wächst. Dass diese Kraftwirkung Gottes zunehmen. Und das nicht als Kraftdemonstrationen, als wenn dieser Gott beweisen müsste, dass er Gott ist, sondern immer in diesem Fluchtpunkt, dass alle Kraftwirkung des Geistes dieses Ziel haben, dass Menschen in eine Beziehung mit Gott kommen. In eine Gemeinschaft mit ihm. In Kolosser 1, Vers 6 heißt es, dass das Evangelium in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Paulus deutet es an, auch Jesus hat es angedeutet in seinen endzeitlichen Reden, wo er sagt, das Evangelium wird gepredigt werden allen Nationen. Und dann kommt die Vollendung. Paulus sagt, das Evangelium wächst. Es ist nicht aufzuhalten. Es ist nicht aufzuhalten. Die Neuschöpfung, die Kräfte der Neuschöpfung bahnen sich einen Weg. In der Missiologie geht man davon aus, dass 2020, spätestens 2025, im Wesentlichen alle Sprachen dieser Erde mit dem Evangelium erreicht sein werden. Das sind schon unglaublich spannende Zeiten, in denen wir leben. Ein sehr bekannter, berühmter Theologe, er lebt noch, ich glaube, er ist jetzt 87 oder 88 Jahre alt, Jürgen Moltmann, hat einmal etwas über die Gemeinde gesagt, was mich wirklich bewegt. Ich will euch das vorlesen, ich zitiere mal. Also die Gemeinde, was ist die Gemeinde? Er sagt, will man ihr Wesen ergründen, so muss man nach jener Zukunft fragen, auf die sie ihre Hoffnung und Erwartung setzt. Ich wiederhole. Will man ihr Wesen ergründen, was ist die Gemeinde? So muss man nach jener Zukunft fragen, auf die sie ihre Hoffnung und Erwartung setzt. Ist das nicht eine tolle Definition, eine tolle Beschreibung, wer deutlich macht, Gemeinde muss sich vom Wesen her so verstehen, dass sie den erwartet, der schon der Gegenwärtige ist. Und sie verliert sich in ihrem Wesen, wenn sie Jesus nicht erwartet. Sie ist in ihrem Wesen nicht mehr Gemeinde Jesu, wenn sie seine Wiederkunft nicht erwartet. Sie muss sich fragen lassen, was ist deine Erwartung, was ist deine Hoffnung, was ist dein Ziel, was ist dein Fluchtpunkt? Und wenn Gemeinde das nicht mehr formulieren kann, dann ist sie vom Wesen her nicht mehr Gemeinde. Sie hat den Gegenwärtigen in ihrer Mitte durch den Geist und sie erwartet den Zukünftigen. Wenn das aber so ist, dann bedeutet das doch nichts anderes, und damit komme ich nochmal zu meinem Anfang und damit beende ich das jetzt, dass wenn sie von ihrer Identität her nur so denken kann, dass dieser Jesus kommt, dann wird es nur so sein, dass der Geist Gottes eben sich nicht zurückzieht, sondern dass der Geist Gottes etwas vorbereitet, dass der Weg Jesu gebahnt wird. Und dafür benutzt der Geist Gottes diese Kraftwirkung. Und ich glaube, dass wir zukünftig immer mehr in eine Zeit kommen, wo wir es uns nicht mehr erlauben können, an diesen Kräften der Neuschöpfung vorbeizuleben als Gemeinde Jesu. Wir brauchen sie unbedingt. Mich bewegt dieses Bild in diesem Schöpfungsbericht, wo es heißt, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Man könnte auch sagen, er brütet über den Wassern. Der Geist Gottes brütet etwas aus. Und der nächste Satz ist, und Gott sprach, es werde Licht. Und das ist kosmisch. Aber ich möchte das heute Abend abschließend auch auf unser Leben, auf dein Leben, auf mein Leben runterbrechen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn ich sage, dass Gott mit dir zum Ziel kommt, dass der Geist Gottes etwas ausbrütet für dich. Er brütet. Er brütet etwas aus. Er hat wunderbare Gedanken für dich. Und er kommt damit zum Ziel. Und wenn du jetzt vielleicht jetzt sagst, es ist so finster, dann erinnere dich an den Folgesatz. Und Gott sprach, es werde Licht. Kräfte der Neuschöpfung. Kraftwirkung des Geistes Gottes. Gott segne uns darin, dass wir genau das erwarten und erleben. Er ist treu. Amen. Ich möchte uns nochmal so einen Moment der Stille geben, wo ihr das, was euch gerade so innerlich bewegt, wo ihr vielleicht auch fragt, wo bist du, Gott? Dass ihr dieses Brütbild des Geistes noch einmal auf euch wirken lassen könnt. Und dann würde ich gerne abschließend noch einmal für euch beten. Nehmt euch mal so diesen Moment, schließt eure Augen, so ihr mögt, und habt dieses Bild vor Augen, dass der Geist Gottes etwas ausbrütet für dich. Dem Ziel, dass es Licht wird. Vielleicht kriegst du ja auch eine Weisung von ihm, was er ausbrütet und was dein nächster Schritt ist. bereitest dir ein Volk, das vorbereitet ist, das zugerüstet ist, das gestärkt ist, von dir berufen. Ich danke dir, der Geist Gottes, dass du brütest für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass du etwas ausbrütest zum Leben, zum Licht. Ich danke dir, dass das in eine Vertiefung der Begegnung mit dir führen wird. Jesus, du bist der Geistträger und der Geisttäufer. Und wo du taufst, da entsteht Leben, Neuschöpfung. Empfangt diese Neuschöpfung für euch. Empfange Neuschöpfung, Kräfte der Neuschöpfung für dich in deinem Leben. Erwarte, dass er, der in sich pure Liebe ist und Gnade und Barmherzigkeit, mit seiner Kraft in dir zur Vollendung kommt. Ich bete, dass du neu dich in Christus denken kannst und in den Kräften der Neuschöpfung und dass neues Verhalten daraus resultiert. Und da, wo es finster ist, erwarte Licht. Licht bricht auf in der Finsternis. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Gott kommt. Dein Gott will nicht nur in der Höhe wohnen, im Heiligtum, sondern in dir, dort, wo du gebrochen bist. Wo du dich wund gerieben hast an den Nöten deines Lebens. Empfange die heilende Kraft Jesu. Um glücklich zu preisen, bist du, wo du geistlich arm bist, in dir gehört die Königsherrschaft in Christus. Sei gesegnet in deiner neuen Identität. Sei gesegnet in der Fülle Gottes.